Hallo und herzlich willkommen im Printerious Podcast, der Podcast, der deine Räume mit Persönlichkeit füllt. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, unsere Unternehmerin und CEO der Lang und Lang Gruppe, Denise Lang, wieder bei uns im Podcast begrüßen zu können. Ihr kennt sie schon. Denise, ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Caro, schön, dass wir uns hier wieder im Podcast-Studio treffen und dass du mich wieder eingeladen hast. Ich glaube, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der jetzt zum ersten Mal bei uns damit einsteigt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Denise Lang, komme aus Österreich, hört man sicherlich auch ein bisschen am Dialekt, führe jetzt in dritter Generation unseren Familienbetrieb. Wir produzieren digital bedruckte Oberflächen, unter anderem für die Hotellerie, für Bürowelten, für den privaten Zuhause, für ganz viele verschiedene Objekte. Und ja, ich glaube, wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema mit. Dass du uns gerne jetzt mal vorstellen darfst, Caro.
Ja, wir sprechen heute über das Thema Retail Design und zwar wie Print Design gerade am Point of Sale Kaufentscheidungen beeinflusst. Wir haben hier in diesem Podcast ja auch schon so oft darüber gesprochen, wie Design zum Beispiel Geschmack beeinflusst und heute eben geht's um Kaufprozesse und deswegen würde ich sagen, fange ich mal direkt an. Denise, mit der ersten Frage, und zwar, warum reicht es heute denn einfach nicht mehr aus, dass ein Store zum Beispiel einfach nur funktioniert? Und was unterscheidet einen Ort, an dem Menschen wirklich, ich sag mal, verweilen wollen von einem richtigen Verkaufsraum, also einem Showroom?
Ja, warum reicht es nicht mehr? Ich glaube, man muss sich da sogar selber ein bisschen bei der Nase nehmen, weil wie viele Leute gibt es denn, die schon ganz gemütlich von zu Hause aus auf der Couch, sage ich erstmal, gerne über Amazon bestellen oder auch Kleidung über diverse Online-Shops bestellen. Es gibt einfach, sage ich mal, neben der physischen, realen Welt schon so viel, was das Internet möglich macht oder auch Social Media, wo man einfach gut shoppen kann. Das heißt, man muss irgendwas machen, was die Leute dann noch gerne einkaufen lässt. Und das ist, wenn ich jetzt da einfach nur an mich denke, einfach so ein bisschen ein Einkaufserlebnis unter Anführungszeichen, das man ja gerne hat. Warum geht man in ein Geschäft? Man möchte sich was anschauen, man möchte was greifen, man möchte was fühlen, man möchte vielleicht, wenn es Kleidung ist oder Schuhe sind, auch anziehen und probieren. Und das mache ich doch am liebsten in einem Ambiente oder in einer Atmosphäre, die dann da dazu passt, ja, und nicht steril ist, nicht langweilig ist, weil dann kann ich problemlos auch von zu Hause einkaufen, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Und man sieht das halt leider auch schon sehr oft in gewisse Städte, dass man so ein bisschen auch dieses Sterben der Shops hat, einfach weil oft das Konzept fehlt, weil die Leute dann eben lieber online einkaufen. Also ich muss schon meinen Verkaufsraum einfach auch nett gestalten, vielleicht der Marke entsprechend gestalten, damit einfach der Kunde ja sich nicht nur wohlfühlt, sondern auch getriggert ist, was zu kaufen und im besten Fall halt sich auch wiederfindet und gerne wieder reinkommt. Das ist eigentlich wahrscheinlich die Kernessenz da dabei.
Ja, ich denke auch. Und ich denke auch, dass das vielleicht viele auch unterschätzen, die vielleicht gerade einen Store haben, was gerade das Thema Schaufenster angeht. Also ich frage mal so, was macht denn ein Schaufenster wirklich wirkungsvoll? Also welche Fehler siehst du vielleicht in der Praxis auch am häufigsten? Ich meine, du hast ja auch ein Showroom in Leondingen. Ne? Also du, keiner weiß besser als du. Du hast selber einen. Aber was siehst du denn für Fehler bei anderen? Vielleicht gerade, wenn man durch so Gassen geht, in so Altstädten gibt's ja, es sind ja alles kleine Showrooms. Jede kleine Boutique mit einem Schaufenster zeigt ja etwas. Oder soll ja, ich sag mal, die Leute reinlocken. Was sind die größten Fehler?
Also das, was mich immer komplett verrückt macht, ist, wenn sie einmal komplett vollgeräumt sind mit Ware und dann vielleicht nur von außen mit diversen Sticker beklebt sind. Das ist dann irgendwo so ein kompletter Overload und ein absoluter Super-GAU. Ja? Also das hat dann nicht mehr viel mit Stil zu tun. Und man findet sich dann wahrscheinlich auch gar nicht wieder, weil man einfach zu viel auf einmal hat, ja. Also das finde ich immer der größte Störfaktor bei den Schaufenstern, weil im Endeffekt, was soll es aussagen? Man möchte vielleicht das ein oder andere Produkt sehen, das man in diesem Store auch kaufen kann. damit ich irgendwie weiß, wer ist es. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich wahrscheinlich den Namen oder die Marke irgendwo platziert habe und die restliche Gestaltung eben ein bisschen der Marke entsprechend ausführe, so dass ich mich da wiederfinde und weiß, wo ich reingehe, aber sicherlich nicht, sage ich mal, diverse kleine Aufkleber noch mit drauf und 20 verschiedene Produkte, glaube ich, macht's auch nicht, macht dann auch nicht unbedingt was her, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir vorstelle, oder weißt du vielleicht, wie viel Zeit man hat, bis man einen, ich sag mal, Fußgänger oder Vorbeilaufenden ins Ladengeschäft locken kann. Also ich weiß es zum Beispiel, ne, im Marketing, bei Social Media, da hat man ja wirklich nur, also maximal 1 bis 2 Sekunden, um mit seiner Werbung oder mit seiner Ad oder mit seinem Video zu catchen. Wie ist das bei so einem Showroom?
Auch wahrscheinlich nicht viel anders, ja. Ich glaube, man muss nur unterscheiden, wo man dann ist, ja. Wenn man jetzt die Altstadt von Wien, Salzburg oder irgendeiner anderen deutschen Stadt nimmt, dann ist halt ein ganz anderes Klientel, sage ich jetzt mal, unterwegs, ja. Man kennt das, man geht dann einfach, also wir sagen da in Österreich gern so ein bisschen strandeln und ein bisschen schauen. da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ja. Wenn ich jetzt eine richtige Shoppingstraße habe mit vielen großen Läden, dann ist wahrscheinlich einfach, dann gehe ich da schneller durch und ist wahrscheinlich diese Kaufentscheidung noch viel kürzer. Und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen zielgruppenabhängig sein, wer das ist. Ja, die jungen Leute heutzutage, glaube ich, da ist gar nicht mehr viel Zeit da, weil die sind dann noch parallel, wenn sie da durchlaufen am Telefon oder gehen überhaupt in Gruppen mit Freunden durch, da ist das noch mal was anderes. Ja. Wenn man jetzt ein bisschen an ältere Damen und Herren geht, die da ein bisschen entspannter an die Sache rangehen, da hat man vielleicht ein bisschen länger Zeit, ist aber, wie gesagt, auch eine ganz andere Zielgruppe und ein ganz anderer Bereich von diesen Geschäften.
Wenn wir jetzt so ein bisschen über das Branding sprechen, also ich sag mal In-Store-Branding, wie sorgt man denn dafür, dass auch so eine Marke im Raum spürbar wird und vor allem, wie schaffe ich das vielleicht auch mit Print-Design?
Also zunächst mal muss ich mir ja immer überlegen, also wer bin ich oder wer ist diese Marke und welche Bestandteile sind mir wichtig, ja. Also da gibt's ja auch ganz gravierende Unterschiede, die ja auch bewusst gewählt sind in der Markengeschichte. Und das ist einmal das, wo ich beginnen muss. Wenn ich da jetzt entsprechende, beispielsweise Farben, Schriften, Bilder habe, die für meine Marke stehen, dann kann ich mir natürlich für den Shop überlegen, wo setze ich das entsprechend in Szene und wie. Das können, sage ich jetzt mal, natürlich im Printbereich Fototapeten sein. Gerade im Store machen wir auch sehr viel mit Spannrahmen. Warum? Weil es oft auch Saisonen gibt, wo man Stoff dann gerne wechseln möchte, von Sommer- auf Winterkollektion beispielsweise. Aber das sind halt meistens dann nur einzelne Touchpoints, sage ich jetzt mal, wo das in Szene gesetzt wird. Das Gesamtkonzept mache ich natürlich mit einer gewissen Farbwelt, mit einer gewissen Lichtstimmung. Es gibt Stores, da hat man auch irgendwo so einen Leitfaden am Boden irgendwo integriert oder man schafft bewusst Zonen in einem Shop mit Möbeln, mit Farbkonzepten. Wenn es jetzt ein größerer Store ist, wo man eben zum Beispiel auch Männer, Kinder, Frauen bedient, dann habe ich natürlich schon mal eine gewisse Abtrennung von diesen jeweiligen Bereichen und muss das dann natürlich auch in die Gestaltung übernehmen und habe wahrscheinlich andere Motive im Männerbereich wie im Damenbereich oder halt natürlich auch im Kinderbereich. Was immer sehr witzig ist, ist, wenn man auch irgendwo die Umkleidekabinen mit einbindet ins Design. Warum? Weil einfach der Kunde ja dort ein bisschen mehr Zeit verbringt wahrscheinlich, wie wenn er einfach nur durch den Laden geht. Da haben wir auch schon ganz lustige Geschichten in diesen Shops gestalten dürfen. Wir haben beispielsweise, wie erkläre ich das jetzt am besten, ich weiß nicht, kennt man vielleicht die Heineken-Werbung, die Bierwerbung, wo die Damen sich quasi kreischend in ihrem neuen Ankleidezimmer freuen Und dann hört man die Männer im selben Haus kreischen, weil es eben einen eigenen Kühlraum gibt, mit quasi ausreichend Kühlschränken und Heinekenbier rundherum. Also so quasi, die Damen freuen sich über dieses wunderschöne Ankleidezimmer und die Herren um diese wunderschöne Bierkneipe innerhalb vom eigenen Haus. Das haben wir mal in einem Shop inszeniert in den Umkleiden. Und war eigentlich eine ganz lustige Idee, ja.
Das klingt auf jeden Fall gut. Ich glaube, Fitting Rooms werden ja vor allem auch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ich glaube, dass das ja gerade aber auch so ein Ding ist, also ich sag mal so ein Moment ist, der vielleicht auch für die Kaufentscheidung sehr, sehr, sehr wichtig ist. Was meinst du, wie gestaltet man sowas richtig?
Ja, ich glaube, man muss natürlich zum einen die Funktion erfüllen, ja. Also diesen Sichtschutz und die Möglichkeit, sich da auch wirklich privat umzuziehen, sagen wir, um das kommt man ja sowieso nicht drum herum. Das, was mich immer sehr nervt, ist, wenn es dann nur ganz enge kleine Kabinchen sind, wo man sich nicht bewegen kann, weil dann ist man eigentlich wirklich dazu angehalten, dass das Ganze eigentlich schnell funktioniert, ja. Das kann natürlich für die ein oder anderen Marken auch gut passen, und sage ich mal, ist dann wahrscheinlich auch sicher Teil von diesen Kaufentscheidungen, wahrscheinlich gerade auch bei günstiger Kleidung, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz ist es, gerade wenn ich hochwertige Ware beispielsweise verkaufe, dass auch dieser Bereich irgendwo Teil von diesem Erlebnis wird oder von dieser Kaufentscheidung. Und da kann man natürlich schon dann mit Licht, sage ich jetzt mal, viel machen. Es gibt nichts Schlimmeres in meinen Augen, wenn einfach das Licht total düster ist, wo dann erst recht nicht sieht, wie das an einem aussieht. Also das würde ich meinen, ist fast der wichtigste Faktor dort in der Gestaltung. Und was ich immer machen würde, ist, dass man einfach das Ganze noch ein bisschen, ja, vielleicht positiv mit Emotionen besetzt, das Ganze, ja. Durch lustige Sprüche beispielsweise. Man kann irgendwie die Spiegel witzig bedrucken, damit man einfach ein bisschen einen Rahmen noch hat zu dem Ganzen, ja, dass man nicht nur in einen kühlen Raum kommt, wo man sich umzieht, sondern halt einfach auch noch so ein bisschen ja, eine Stimmung rundherum erzeugt, die einen vielleicht die Kaufentscheidung noch erleichtern.
Ich finde auch, manchmal tun es ja auch wirklich so ganz kleine, süße Details. Es gibt ja zum Beispiel auch solche Schriften, mit denen man auf Glas schreiben kann oder auf Spiegel oder was auch immer. Und dann gibt es bei manchen Boutique-Stores oder eben auch bei größeren Marken gibt es dann manchmal so diesen Gag, dass man mit solchen Stiften zum Beispiel so kleine Notes drauf schreibt, sowas wie, keine Ahnung, Your smile is the best dress you can have oder irgendwie sowas, ne? Also irgendwie was Süßes, was die Leute ja dann auch wieder posten, auf Social Media teilen und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass man mit so ganz kleinen Details einfach die Leute so ein bisschen zum Lachen oder zum Schmunzeln bringen kann und dass das was ist, was ja wirklich dann auch irgendwie wieder sowas Sympathisches hat, was einfach oft super, super unterschätzt wird.
Genau, also ich habe das auch schon mal gehabt, dass beispielsweise eben die Verkäuferin dann einfach den Namen, also meinen Namen auf dem Spiegel geschrieben hat mit einem kurzen Statement dazu und man fühlt sich einfach in dem Moment persönlicher angesprochen. Ja, und auch einfach, wie soll ich sagen, vielleicht auch unter Anführungszeichen ernst genommen von der Beratung. Also ich sag mal, die Konzepte, die heutzutage noch auf diese persönliche Beratung setzen, die machen das schon richtig, weil es einfach ein persönlicher Bezug ist, ja. Und die Menschen, die in diesen Stores arbeiten, ja genauso irgendwo für dieses Erlebnis sorgen. Das ist nichts anderes, wie wenn du im Hotel gehst und sowohl die Putzfrau wie der Kellner, der dich im Lokal bedient oder die Rezeptionist einfach Teil des Ganzen ist und für diesen Servicecharakter steht, ja.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, dass gerade saisonale Flexibilität sehr wichtig ist. Also zum Beispiel, dass man vielleicht auf den Frühling auch designtechnisch eingeht oder eben vielleicht auf den Herbst, Halloween, Weihnachten und so weiter. Das sind ja auch immer so Themen, die wichtig sind. Die Frage ist natürlich auch, man kann jetzt nicht in jeder Saison, also ich kann jetzt nicht im Sommer dann anfangen, alles runterzureißen und nochmal für den Herbst neu zu tapezieren sozusagen. Was kann ich denn aber machen, damit ich so ein bisschen diese Flexibilität habe, mich wirklich auf jede Saison einzustellen, ohne dass ich jetzt auch alles komplett mit Deko zustelle.
Ja, also wie wir, ich glaube, vorhin schon mal kurz gesprochen haben, das, was wir sehr oft verwenden, sind Spannrahmensysteme. Das ist eigentlich ein Produkt, das ist damals für den Retail-Bereich erfunden worden, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Alurahmen, der eine Nut hat und in diese Nut wird der Stoff eingespannt und diesen Stoff kann ich dann beliebig oft tauschen. Und das ist eben was, was halt dann mehrmals im Jahr gemacht wird, meistens halt natürlich Weihnachten. Und dann, wenn der Winter vorbei ist, vielleicht nochmal im Frühling. Ich sag mal so, der wirtschaftlichen Lage ist sicherlich geschuldet, dass diese Kollektionen nicht mehr ganz so häufig getauscht werden wie früher. Es gibt auch schon viele Shops, die steigen um auf Digital Signage. Das heißt, sie verwenden bewusst Monitore und Bildschirme, um eben einfach dann diese jeweiligen Werbungen laufen zu lassen in der jeweiligen Saison. Wenn man jetzt da Richtung Asien, China und so weiter rüberschaut oder Dubai wahrscheinlich auch schon, dann ist die Anzahl dieser Shops, die mit diesen Systemen arbeiten, sicher deutlich höher wie noch in Europa oder Amerika wahrscheinlich. Man braucht, glaube ich, nur an den Times Square in New York denken, wie viele Bildschirme und LED-Screens da schon überall mit Werbung voll sind. Aber das ist natürlich auch ja, Teil des Markenkonzeptes auch, wie gehe ich es an? Aber es ist natürlich genauso eine Möglichkeit, da entsprechende Saisonalität reinzubringen in die Gestaltung.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt gerade vorher, also vor allem am Anfang der Folge, auch natürlich das Thema angesprochen, ob sich, ich sag mal, Kaufentscheidungen durch das Design ja auch beeinflussen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, gerade diesen ROI, also Return of Invest, ist ja für viele, ich sag mal, Filialleiter auch die entscheidende Frage. Wie lässt sich das überhaupt, ich sag mal, in einem guten Store-Design messbar machen?
Ich glaube, man muss da unterscheiden, was ist es für ein Store und ist es eine kleine Einzelboutique oder ist es eben irgendwie eine Marke, die halt entsprechend öfter an verschiedensten Standorten mit einem Shop präsent ist. Ist es die Einzelboutique, wäre es natürlich sinnvoll, vielleicht da irgendwie einmal so ein bisschen ein Feedback auch persönlich einzuholen. Weil ich halt nicht 100% sagen kann, ist das jetzt ein regelmäßiger Kunde oder jemand, der halt nur einmal vor Ort ist, weil er da gerade in Urlaub ist oder so irgendwie, ja. Also da ist es wahrscheinlich vernünftiger, das so abzugreifen. Außer man kennt vielleicht dann natürlich schon die ein oder anderen Stammkunden. Anders, glaube ich, ist es in dem Fall sehr schwierig, weil ich es eben einfach nicht beurteilen kann. Die großen Marken, sage ich jetzt mal, prüfen ihre Konzepte ja meistens über sogenannte Mockup-Stores, lassen die dann einmal, sage ich jetzt mal, mehrere Wochen, Monate so laufen und schauen mal, was sich dann da verändert im Vergleich zu einem anderen Shop beispielsweise. Da ist es dann ein bisschen einfacher, unter Anführungszeichen, dieses Konzept mit einer gewissen Erfolgskriterien zu verknüpfen. Die können oder werden dann auch meistens die Anzahl der Besucher tracken. Es gibt ja dann auch immer diese Kundenkarten, meistens bei diesen Geschäften, wo man dann natürlich auch sieht, wie oft nutzt er diese Kundenkarte und in welchen Geschäften nutzt er die. Die vergleichen die Standorte untereinander und prüfen, keine Ahnung, ob jetzt in einem Shoppingcenter das Geschäft besser geht wie auf einer Einkaufsmeile, sage ich jetzt einfach mal so. Aber das lässt sich halt meistens dann bei diesen ein bisschen besser messen nach einer Zeit wie die Einzelboutique. Ja. Und was man heutzutage natürlich schon merkt, ist, dass es ja nicht nur um diese Dinge geht, die physisch im Shop passieren, sondern auch ja die dann im Netz und sonst wo passieren. Und da habe ich natürlich, wenn ich ein cooles Design habe, vielleicht ein paar bewusst so Instagrammable Spots, wo man sich cool fotografieren kann mit der Ware oder mit dem Hintergrund mit irgendwelchen markenrelevanten Dingen. Wenn ich sowas vielleicht einbauen möchte, dann sehe ich das ja natürlich auch, wie sie das übers Netz dann verbreitet, im besten Fall. Also man muss da, glaube ich, in Summe einfach das Markenkonzept durchdenken mit seinen verschiedenen Touchpoints oder Berührungspunkten, die der Kunde hat, und das als gesamtes Projekt sehen und jetzt nicht nur auf das Einzeldesign von einem Store dann runterbrechen.
Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ich war mal in Dubai bei einem Friseur und der hatte sozusagen eine Wand, wo er so einen Friseurstuhl hatte und der war von der Glasscheibe, wenn man in den Store reinschaut, war das direkt die Wand. Also man konnte, wenn man vorbeiläuft, direkt an diese Wand sehen und da war sozusagen nur fürs Foto später, wenn du fertig bist, war dann da dieser einzelne Friseurstuhl und an der Wand waren dann so zwei riesige Engelsflügel, dass wenn du da saßt, dass du sozusagen im Hintergrund diese tollen Engelsflügel hattest und dann deine Haare fertig waren. Und da haben die dann noch immer den Content für ihr Social Media gedreht. Und du konntest dich irgendwie von vorne fotografieren, aber auch einfach diesen Friseurstuhl rumdrehen, dass man nur die Haare von hinten sieht, ne? Und dann eben mit passendem Licht. Und immer wenn ich bei diesem Friseur war, sind so viele Leute reingekommen, die Laufkundschaft waren in dieser Mall, ne? Und die das halt gesehen haben, wie da diese riesigen Engelsflügel an der Wand sind und die alle sich davor fotografieren lassen. Und das ist natürlich auch nochmal einmal so ein Markenzeichen. Und zweitens, das interessiert die Leute ja dann auch. Und ich glaube nicht, dass er so viel Laufkundschaft gehabt hätte, hätte er diese Wand nicht extra so, ich sag mal, Instagrammable auch so gestaltet. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Faktor.
Genau, aber das sind eben genau diese Dinge, um die es geht. Das ist halt auch, ja, was am Ende des Tages, wenn man beim Friseur war, man möchte sich besser fühlen wahrscheinlich wie vorher. Man ist froh, wenn wieder mal ein paar Haare weg sind oder wenn sie schön geföhnt oder gestylt worden sind. Ja, und dann bin ich auch bereit, im Endeffekt diese tollen Bilder zu machen und das Ergebnis dann zu teilen. Und ich glaube, um diese Dinge geht es auch in Zukunft noch viel öfter. Warum? Weil einfach viel von diesem typischen Empfehlungsmarketing, das man früher hatte, ja, wo quasi die Oma ihrer Freundin dann noch erzählt hat, boah, war toll, das findet halt heute viel öfter jetzt über Social Media statt und verändert sich halt einfach, ja. Und wenn man da mit dem Trend der Zeit geht und diese Dinge ein bisschen berücksichtigt, dann hat man halt viel richtig gemacht.
Ja, absolut, absolut. Und vor allem auch, ich meine, man braucht sich ja nur mal unsere Bildschirmzeit am Tag angucken, wie viele Stunden das teilweise sind am Handy. Also wir sind ja wirklich leider oft, also viele von uns, mehr als die Hälfte des Tages am Handy vorm Bildschirm. Das heißt, die Welt findet ja für viele von uns tatsächlich fast oder ja, meistens nur noch online statt und deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben solche Showrooms oder solche Eyecatcher, Instagrammable, was auch immer, vielleicht dann doch eben in seiner Boutique so eine kleine Ecke einrichtet, damit man da eben solche Fotos eben machen und dann später auch im Netz teilen kann. Also ich glaube, es ist, wie du gerade schon gesagt hast, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda war damals, oder Empfehlungen besser gesagt, war damals wichtig, ist es heute auch, aber ich glaube wirklich, diese ganze Online-Welt und Posten und Social Media ist einfach noch viel wichtiger geworden als davor. Denise, was ist denn, wenn ich jetzt eine kleine Boutique habe? Und ich habe jetzt nicht so ein großes Budget. Ich möchte aber gerne auch so ein schönes Schaufenster einrichten. Ich möchte mein Design ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, ich möchte einen Eyecatcher mir einrichten und das wirklich mit dem geringsten Budget. Was wären deine drei Tipps, mit denen ich erstmal anfangen könnte?
Ja, also wenn man das mal rein auf die Materialebene runterbricht, dann ist natürlich die Tapete eines der günstigeren Oberflächen. Wenn ich jetzt vorhabe, dass ich da viel wechsle immer wieder, weil es einfach der Saison für die Saisonen wichtig ist, dann würde ich trotzdem auf das Spannrahmensystem gehen. Warum? Weil ich den Rahmen im Endeffekt einmal kaufe und die Stoffe dann immer wieder tauschen kann. Also das wäre jetzt mal rein von der Materialsicht, sage ich jetzt mal, der Preisvorteil. Grundsätzlich kann man, glaube ich, immer viel Geld sparen, wenn ich mal in Ruhe anfangs mal durchüberlege, wer bin ich, wer ist meine Marke, was ist quasi wichtig, bin ich im Hochpreissegment, bin ich im Niedrigpreissegment, sind es Kinder, sind es Erwachsene. Also wenn ich da einfach mal die Zielgruppen in Ruhe definiere, was ist mein Produkt, was möchte ich am Ende des Tages, dass der Kunde für Emotionen erlebt mit diesem Produkt. Also man merkt schon, je mehr Zeit man für sein anfängliches Konzept investiert, umso mehr Zeit habe ich hinten nach gespart und nur somit natürlich auch die Kosten, weil dann mache ich es einmal richtig, habe ein konsistentes Konzept, einen durchgängigen Leitfaden für das Ganze und muss somit dann nicht mehr viel ändern oder tauschen am Ende des Tages. Und der dritte Tipp, was ist ein dritter Tipp? Ja, ich würde vielleicht auch nicht zu viele verschiedene Professionisten dann damit reinholen, ja, sondern lieber mit einem oder zwei das Ganze umsetzen, weil einfach dann die Schnittstellen weniger sind. Ich muss weniger koordinieren, habe weniger, ja, wahrscheinlich Abstimmungsbedarf zwischen den verschiedenen Gewerken und kann so wahrscheinlich reibungsloser umsetzen.
Ja. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast. Und ich denke, dass das auch vielen da draußen helfen kann, die jetzt vielleicht nicht das große Budget haben, aber vielleicht erstmal sich hinzusetzen und dann die ersten Lösungen sich auszuarbeiten. Und ihr habt es auch gehört, weniger rumfuschen, sondern eher wirklich ein ganzes System machen und das gleich richtig planen, damit man dann später nicht irgendwie alles nochmal von vorne machen muss. Denise, was ist denn, wenn ich gerade diese Folge höre und ich sage, Mensch, ich wollte sowas schon immer mal machen, ich brauche da aber Hilfe, weil ich bin vielleicht nicht so kreativ oder nicht so gut in der Umsetzung oder ich brauche da einfach jemanden, der drüber guckt. Wo finde ich dich denn?
Du findest uns mit unserem Schauraum und unserer Produktion in Leonding in Oberösterreich. Da stehen wir von Montag bis Donnerstag gerne jederzeit zur Verfügung. Und sonst komme ich natürlich auch gerne zu dir. Wir machen uns einen persönlichen Termin aus und schauen uns das vor Ort an. Oder sonst natürlich gerne jederzeit telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Und wir machen den Erstkontakt einfach mal so.
Ganz genau. Und wir machen es euch natürlich noch einfacher da draußen. Wir werden wie immer hier alle Informationen und Kontaktdaten in die Shownotes reinpacken. Und falls du diese Folge auf YouTube streamst, natürlich auch hier in der Infobox. Da bist du mit einem Klick direkt bei Denise und ihrem Team und kannst einfach mal das kostenlose Erstgespräch ausmachen. Denise, ich danke dir für diese tolle Folge und ich freue mich auf unsere nächsten.
Super, Caro. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch schon. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, wir haben euch ein paar coole Insights gegeben über das Retail und ja, freue mich natürlich sehr gerne auf eure Anfragen.